der Gemeindefreizeit mit dabei war, hat vielleicht gerade schon gedacht, steh auf, bewege dich. Denn schon ein erster Schritt verändert dich, verändert mich. Steh auf, bewege dich. Am Freitag beim Wohlklang hat eine Frau gesagt, das passt eigentlich nicht. Ich will mal gerade gar nichts tun. Eigentlich müsste es heißen, nimm Platz und ruh dich aus. Und dann haben wir mit den Frauen, die da waren, überlegt, was machen wir aus diesem Text? Und die einen fingen schon an zu lachen, weil nimm Platz, sagt man ja vielleicht dann mal so, wenn der Hund neben einem läuft oder setz dich oder wie auch immer. Und als ich hier Freitag vom Besuch nach Hause kam und hier in diesem schönen Raum ganz alleine geräumt habt, habe ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet und habe gedacht, ich hätte eigentlich noch einen ganz anderen Text. Hört zu und lies sein Wort. Gott ist an diesem Ort. Er lädt dich ein, bei ihm zu sein. Hört zu und lies sein Wort. Ihr könnt ja die Melodie versuchen, es klappt, man kann es singen. Wir haben es schon mehrfach gesagt. Und ich habe diesen Tisch gedeckt. Helene, und du hast in diesem Haus Spuren hinterlassen. Das habe ich letzte Woche beim Aufräumen gesehen, als ich diese Zettel fand. Und dankbarerweise hast du deinen Namen draufgeschrieben, habe ich gedacht, Helene war mal hier. Oben im Kinderraum. Und du hast Spuren im Kinderraum hinterlassen. Unglaublich schön. Die 5 Jahre, die ich hier Pastorin bin, habe ich dich manchmal mit deinem Papa, der heute gar nicht so richtig begrüßt wurde, weil die anderen viel seltener noch da sind, mit deinem Papa dort hinten immer wieder mal gesessen. Aber richtig kennengelernt habe ich dich, glaube ich, erst die letzten Wochen. Und du hast Spuren hinterlassen in meinem Leben. Und ich hoffe, ich auch in deinem und Gott sowieso in unserem. Du hast mich inspiriert, den Kindertisch runterzustellen, weil ich gedacht habe, hier müssen Kinder willkommen heißen werden. Und die ersten saßen heute schon da am Tisch mal und schon Erwachsene haben drauf gestolpert. Super, dass du deine Ideen eingebracht hast, schon bis jetzt. Wir wissen beide nicht, warum du letztes Jahr nicht dabei warst. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr haben wir im Tollbergsaal Teenager und Jugendliche gesegnet, in einem Gottesdienst. Keine Ahnung. Und dann kam das so letztes Jahr, wie können wir denn dich auch noch segnen? Weil ein Kind bist du nicht mehr wirklich. So langsam eine junge Frau, eine Jugendliche, eine heranwachsende, erwachsene, wie immer wir das nennen wollen. Mein Vater ist noch mit 15 schon in die Lehre gegangen. Gut, dass die Schulzeit heute ein bisschen länger dauert als nur bis 15. Stellt euch vor, ihr müsstet jetzt alle schon in die Arbeit gehen. Oh, ich merke, jetzt erinnern sich einige, wie das so damals war mit 15, 16, als man ins Berufsleben startete. Und dann haben wir gedacht, okay, First Sunday, du steigst mit ein. Und True Story, super Ding, du bist dabei. Und dann war krank und Schule und alles klappte nicht. Und wir mussten wieder überlegen, was machen wir denn jetzt? Helene, und heute setze ich mich mal alleine an den Küchentisch. Aber für die, die es nicht wissen und nicht wissen können, Helene und ich haben die letzten Wochen, Monate immer wieder zusammen am Küchentisch gesessen. Nicht bei einer Tasse Tee, wie es hier gedeckt ist. Wir hatten Wasser, die Temperaturen sind ja auch manchmal einfach besser und angenehmer, gerade Wasser zu trinken. Und die Kerze stand auf dem Tisch. Manche Kerzen haben uns erinnert an Ostern und Pfingsten und wir haben gesprochen über das Kirchenjahr und über Gottes Wort und über Jesus und die Bibel und Heiliger Geist und Pfingsten. Und Helene hat viele Fragen gestellt. Und die waren super. Und zwischendurch immer die Frage, wie ist das denn? Was muss ich denn tun? Wie ist das denn mit Gott? Und wie ist das mit den Geboten? Und wie ist das mit dem, wie lebt man als Christ? Und wir haben uns viel unterhalten. Und ich erkläre jetzt hier ein bisschen vom Küchentisch weg, was wir so gemacht haben. Wir haben uns auch unterhalten, warum feiern wir eigentlich keine Konfirmation? Wie ist das eigentlich mit der Taufe? So als Baptisten. Und für die, die hier nicht so im Haus sind, will ich das auch noch mal kurz sagen. Die Konfirmation ist ja sowas, konfirmare, man bestätigt etwas. Und auch Jugendweihe feiern wir nicht. Das ist ja so das Pendant, wenn man vielleicht gar nicht zur Kirche gehört. Wir sind als Baptistengemeinde jemand, die erst glauben, dass jeder sich selbst für die Taufe entscheiden kann. Das heißt, man ist irgendwann erwachsen oder alt genug, dass man sich für Jesus entscheiden kann und sich dann taufen lässt. In der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche wird man als Kind getauft und dann kann man das bestätigen und sagen, jetzt bekenne ich mich dazu. Das fällt bei uns weg. Über Taufe haben wir viel geredet und vielleicht reden wir noch mehr darüber. Mal sehen, wie viele Gespräche am Küchentisch noch kommen. Aber was wir glauben, ist, dass Gott bei uns ist. Dass Gott bei uns ist und wir das von Anfang an schon den Kindern beibringen. Gott liebt dich, Gott ist da, Gott sorgt für dich, Gott ist da. Wenn wir beten, hört er uns. Und es gibt Übergänge im Leben. Wir segnen kleine Kinder und Familien, wenn die Kinder geboren sind. Wir segnen, wenn Menschen langsam erwachsen werden, so wie heute, so ein Meilenstein dazu kommt. Wir segnen bei Trauungen, wir segnen an ganz vielen Stellen und wir segnen jeden Gottesdienst zum Übergang in die neue Woche. Und deswegen feiern wir diesen Segnungsgottesdienst heute und deswegen laden wir auch ein nachher, dass andere sich segnen lassen können, die sagen, wir haben auch etwas. Wo wir neu in den Tag starten wollen und brauchen den Segen Gottes. Helene, und weil wir am Küchentisch so gute Gespräche hatten, habe ich mich entschieden, heute meine Predigt am Küchentisch zu halten. Das verbindet mich zumindest auch mit dem Segnungsgottesdienst letztes Jahr, den ich auch im Segen im Sitzen gehalten habe, aus anderen Gründen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, haben wir gesungen. Heute sitze ich hier am Küchentisch alleine. Der Platz ist frei. Wir hatten auch mehr Stühle als zwei am Küchentisch und wussten immer, Jesus ist mit da. Die Kerze, die uns erinnert, immer wieder an das Licht, an Gottes Wort, ist ein Licht, aber auch Jesus selbst sagt, ich bin das Licht. Wir hatten viele Bibelgespräche und Tischgespräche und wenn ihr dem Text vorhin gefolgt seid aus dem 5. Buch Mose, da heißt es, und wenn euch eure Kinder fragen werden, dann gebt ihnen Antwort. Und dann erzählt ihnen nicht nur, was sie alles tun und lassen dürfen und wie sie ein guter, frommer Mensch werden, sondern die Israeliten werden schon aufgefordert zu sagen, erzählt von eurer Freiheit, erzählt von dem Leben, erzählt von dem, was richtig gut in eurem Leben geworden ist, weil Gott euch aus der Gefangenschaft ins Leben geführt hat. Erzählt von dem Leben. Wir haben uns letzte Woche oder beim letzten Treffen darüber unterhalten, was ist der Zuspruch, wie so ein Segen, so eine Ermutigung, so ein Wort, das ist gut und was ist das Bekenntnis? Nächste Woche werden wir hier über Taufe nachdenken. Da ist dann das Bekenntnis vielleicht noch mehr Thema. Gespräche am Küchentisch. Ich habe euch hier unten ein dickes Buch hingelegt. Es erinnert mich ein bisschen an Kunstbibeln oder Bibeln, die auch schwer und dick sind. Aber das ist gar keine Bibel. Es ist ein Kunstdruck. Ja, aber von den Tischreden Luthers. Und wisst ihr, wie oft ich mich beim Umzug gefragt habe, ob es wieder mit mir umziehen soll? Aber diese Tischreden, ich habe noch nie drin gelesen. So richtig. Aber da vorne steht eine Widmung drin. Ist das letzte Geschenk meines Vaters. Mit einer Widmung drin. Und mein Vater hat mir eine Bibel mit auf den Weg gegeben, wo er seinen Konfirmationsspruch reingeschrieben haben. Und Bücher mit Widmungen überleben irgendwie ja immer länger. Andere gibt man vielleicht schneller weg. Aber das Wort Gottes weiterzugeben, das, was uns Erwachsenen und Älteren und der Generation wichtig ist, an die nächste weiterzugeben. Tischgemeinschaft, Luther hat sie gepflegt mit seinen Studenten. Spurgeon, der Baptistenpastor, hat es gepflegt mit seinen Studenten. Wir laden gleich ein zum Kirchencafé und am Freitag zum Gemeinschaftsabend zum Essen. True Story hat eingeladen zum Essen, weil irgendwie am Küchentisch redet man anders, oder? Kennt ihr das? Manchmal ist es in den Familien ja nicht mehr so üblich, aber wir praktizieren das. Auch das Bibelgespräch heißt jetzt mehr und mehr Tee und Thema. Komm mal eben auf einen Kaffee vorbei. Hab einen Grillabend wie auf der Gemeindefreizeit. Erinnert ihr euch an Gespräche? Ich war diese Woche zu Geburtstagsfeiern beim Kaffeetrinken, zum Obstsalatessen bei Gemeindeleuten. Ich bin diese Woche sehr satt geworden in der Gemeinde. Aber es war toll. Und Jesus selbst hat immer wieder eingeladen zur Tischgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Bild haben, Simon. Da ist ein Bild nachgestellt, wie dieses Bild, was Leonardo da Vinci gemalt hat von der Tischgemeinschaft. In unserem Bund gibt es ja dieses Projekt Tischgemeinschaft, wo Jesus mit seinen Freunden am Tisch sitzt und isst. Und wenn wir die Bibel lesen, sitzt Jesus ganz oft bei Freunden am Küchentisch und isst und trinkt mit ihnen, hat Gespräche geführt mit seinen Schülern, hat Gleichnisse erzählt, hat immer wieder gesagt, hört zu. Und wer Ohren hat, der soll hören. Und ja, diese Frage, was liest du? Der Text aus dem fünften Buch Mose, hat gesagt, schreibt auf, gibt es weiter, damit die nächste Generation was lesen kann. Hier sind Bücher, lies da drin. Diese Tischgemeinschaft, einfach mal essen und Fragen zu stellen. Und einer erzählt, was er erlebt hat mit Jesus oder hier in dem Bild, wie Jesus selbst erzählt. Statt irgendwie so dicke Steintafeln wie Mose, die sie runtergeschleppt hat. Und wir hatten keinen festen Lehrplan, den wir in unserem Bibelunterricht durchgegangen sind. Die Pastorin, also ich, hatte manchmal sowas im Kopf, wie gesagt habe, das sollte Helene auf jeden Fall wissen, wenn wir auseinandergehen. Aber wichtiger sind doch die Fragen. Und statt der vielen Bücher, die man hat, ist doch auch wichtig, was ist eigentlich im Herzen? Und was kommt im Herz an? Wisst ihr, ich habe viele Bibelsprüche als Konfirmand auswendig lernen müssen und im Bibelunterricht auch immer wieder gelernt. Und ich finde es wichtig zu lernen und Lieder zu wissen. Aber viel Wissen ist ja noch keine Beziehung. Heute haben wir keine Prüfung. Und wir haben auch vereinbart, du musst gar nicht so viel nach vorne kommen. Du musst auch gar nichts sagen hier in dem Gottesdienst. Weil Segen ist ein Geschenk. Segen kann man sich nicht erkaufen, ergattern oder irgendwie durch fromme Leistung anerziehen. Segen ist unbezahlbar, unverdient. Und jeder kann kommen an diesen Tisch. Und Jesus lädt ein, die Frommen wie die Nicht-Frommen. Und isst mit denen und sagt zu den Leuten, komm, ich will heute bei dir zu Gast sein. Egal wie aufgeräumt oder unaufgeräumt es bei dir gerade aussieht. Wir können ja vielleicht auch zusammen aufräumen. Aber da gibt's diese frommen Leute, diese Gesetzeslehrer. Juristen, würden wir vielleicht sagen, die können alles auswendig, jeden Paragraph, jede Bibelstelle, alles. Und ein solcher Gesetzeslehrer kommt zu Jesus. Da predigt Jesus gerade mal wieder nicht irgendwo zu Hause, sondern er predigt ja auch in den Synagogen, in den Kirchen, auf den Plätzen. Und dann fragt der Meister, was muss ich tun? Steh auf, bewege dich, geh auf den anderen zu, könnte Jesus sagen. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und irgendwie wollte dieser Gesetzeslehrer die Diskussion mit Jesus, ihn auf die Probe stellen. Na, was muss ich wohl tun? Wie es aber bei den Juden üblich war und im rabbinischen Lehren, zu denen Jesus ja auch gehört, die Rabbiner, die Lehrten und auch die jüdische Tradition, die sagte nicht gleich eine Antwort, so und so, das musst du machen, bete dreimal täglich und gut ist. Er stellt eine Frage. Was steht im Gesetz? Was liest du da? Erzähl mir, was du selbst weißt. Ich lese euch mal diesen Text aus Lukas 10, 25 und die folgenden Verse und ihr könnt's gerne mitlesen an der Wand, wenn euch das gut tut. Sonst hört einfach nur zu. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er, also Jesus, antwortete, nee, es war nicht Jesus, sondern es war der Gesetzeslehrer. Der Gesetzeslehrer antwortete, so wie er es gelernt hat, wie er es wusste, wie es im Gesetz steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Und dann, der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Soweit erstmal. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Ich weiß nicht, welche Antwort du gerade hättest. Ja, Jesus als Herrn bekennen. Beten, in der Bibel lesen, sonntags zum Gottesdienst gehen und sich vielleicht auch noch um andere kümmern. Und dieser Gesetzeslehrer hat ja nichts Falsches gesagt. Er hat gesagt, was in der Tora steht, in der ersten Teil der Bibel, Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ganzen Kraft. Dieses Tischgespräch, welche Gebote sind richtig? Was mache ich als Christ? Wie sieht das aus? Wie ist das mit dem Bekenntnis in der Taufe? Wann darf ich zum Abendmahl gehen? Wie feiern wir die christlichen Feste? Ach, es gibt so viele Fragen, die man stellen könnte. Aber Jesus stellt diese Rückfrage und sagt, so, erzähl mir doch mal, was weißt du? Und er hat die richtige Antwort gesagt. Und Jesus sagt nur, ja, dann mach das doch. Ja, aber Diskussionen sind ja auch irgendwie toll. Und dann stellt man die nächste Frage, und wer ist denn eigentlich mein Mitmensch? Und wisst ihr, an dieser Stelle lenkt der Gesetzeslehrer schon ab. Könnt ihr einfach sagen, wie geht das denn, Gott zu lieben? Wie lebe ich denn eigentlich in einer Liebesbeziehung? Wie lerne ich denn eigentlich, Menschen zu lieben? Wie lebe ich in Familie, Gesellschaft, Beruf, Gemeinde? All das könnte er ja fragen. Nee, aber wer ist denn mein Nächster? Wen muss ich denn lieben? Der, der mit mir unter einem Dach wohnt oder der auf der Straße? Und ach, dann könnte man diskutieren. Liebst du den, der neben dir sitzt gerade? Oder ist dein Nächster vielleicht gerade woanders? Wie nah, wie nicht ist denn dein Mitmensch? Guck dich doch mal um. Freundlich anlächeln, lieben, vielleicht gute Worte sein und dann zu sehen, okay, ist eigentlich mein Herz dabei? Oder tue ich es nur, weil ich es ja gelernt habe, so muss man doch sein. Liebe ist mehr als ein Wort. Es sind Worte und Taten, heißt es in einem Lied. Und so, wie Jesus es immer tat, erzählt er eine Geschichte. Ihr habt es vorhin schon gehört, die Geschichte des barmherzigen Samariters, eine Geschichte, die du nicht zum ersten Mal hörst. Irgendwo wirst du sie in der Kinderstunde schon mal gehört haben, vielleicht irgendwo in der Schule oder in der Familie. Ihr selbst wisst vielleicht nicht, wie oft ihr sie gehört habt. Und wenn ihr sie heute hört, dann lade ich euch ein, hinzuhören auf diese Frage: Wie liebt der Samariter? Ich lese euch die Geschichte weiter vor, ab Vers 30. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab ihn den Wirt. Sorg für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragt Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fielen, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wisst ihr, wenn wir diese Geschichte hören vom barmherzigen Samariter, dann können wir uns über die Räuber auslassen, über die vielen bösen Menschen, die es in dieser Welt gibt und wer als Räuber hier wem ein auf was auch immer gibt. Ich weiß mich ja zu benehmen, sag auch nicht jedes Wort im Gottesdienst. Wir können über die Räuber nachdenken. Wir können aber auch über die Frommen nachdenken. Der Priester, der gerade vom Gottesdienst nach Hause geht, nach Jericho und dann den Armen da liegen sieht und nichts tut. Wir können über die Leviten nachdenken, die ihre Schrift super gut kennen, die vielleicht zu jeder Sache in deinem Leben die Leviten lesen können. Kennt ihr dieses Sprichwort? Wenn jemand du nickst, wer kennt das Sprichwort noch, die Leviten lesen? Oh, ein paar Hände gehen hoch. Wenn es bei uns zu Hause heißt, ich muss dir mal wieder die Leviten lesen, oh, da gehen jetzt Handbewegungen los. Oh, geschlagen wurde bei uns zu Hause zum Glück nicht. Aber dann wusste man, was die Uhr geschlagen hat. Wenn man die Leviten gelesen kriegt, dann war das mal so richtig die Ohren gewaschen. Oder, ach, hier gehen Erinnerungen los. Da wusste jemand, wenn man irgendwas gemacht hat, was gerade voll daneben war, dann hat man eine Standpauke gekriegt. Oder dann wurde man mal wieder dran erinnert, was denn gut und richtig ist und was man denn tun muss, wenn so die Leviten gelesen werden. Oh, wir können uns also über die Priester loslassen oder die Leviten, die alles wissen, das ist richtig und du bist falsch. Das glaube ich nicht, dass Jesus das mit diesem Gleichnis dem Gesetzeslehrer sagen wollte. Und wenn Jesus von den Samaritern erzählt, dann erzählt er denen von jemandem von einem Dorf, wo er vorher abgewiesen wurde. Können wir nachlesen. Ein paar Verse vorher wurde Jesus in dem Dorf der Samaritaner nicht eingeladen. hat er keine Tischgemeinschaft gehabt. Und jetzt kommt so ein Samariter daher und geht diesen Weg. Und ich habe euch diese Frage gestellt, wie hat denn der Samariter geliebt? Ruft mal einfach was rein. Ganz praktisch. Noch Ideen? Konkreter vielleicht? Er hat geholfen. Wie hat er denn geholfen? Auch finanziell. Das steht in der ganzen Reihe sogar ganz am Schluss. Auch finanziell. Das Erste, was er getan hat, er hat geteilt das, was er dabei hatte. Vielleicht sein eigenes Reiseproviant. Sein Öl und sein Wein. Und dann hat er sogar den Verbandskasten aus dem Esel geholt. Er hat nämlich Verbandszeug dabei gehabt, wie ihr in jedem Auto haben müsstet, was auch hoffentlich nicht abgelaufen ist. Dann hat er den Verbandskasten rausgeholt und hat Verbandzeug angelegt. Dann hat er seinen Esel selbst geteilt und hat den Kranken draufgelegt und hat ihn gebracht in dieses Gasthaus. Dann hat er Finanzen eingesetzt und hat noch gesagt, sorg für ihn. Und wenn es nicht reicht, ich komme wieder. Ich frage noch mal nach, ob es gereicht hat. Wisst ihr, was? Ganz praktisch und was sie unterwegs geredet haben, wird uns nicht überbracht. Aber ich bin an diesen zwei Dingen hängen geblieben, nämlich dem Öl und dem Wein. Und Jesus erzählt diese Geschichte ja dem Gesetzesleser. Und Öl haben wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und nicht nur, weil Öl etwas ist, was die Haut heilt und die Wunden heilt. In der Bibel steht auch, wenn du krank bist, sollst du dich mit Öl salben lassen. Aber schon der Psalm 23, den wir auch besprochen haben, der davon redet, er salbet mein Haupt mit Öl. Öl hat nicht nur desinfiziert, hat nicht nur gereinigt und geheilt. Öl heißt auch in der Bibel ehren, berufen, einsetzen. König David wurde gesalbt, da war er noch ein Schafshirte. Das Öl kommt an ganz vielen Stellen voll. Und wenn uns das hier in diesem Beispiel ist, der Samariter, der vielleicht gar nicht wusste, tat, der hat Öl weitergegeben. Öl, etwas, was gut tut, was Wunden heilt, was aber auch zeigt, ich ehre dich, ich gebe kostbarstes Öl für dich hin. Öl war nämlich auch schon wertvoll und teuer. Haben wir eine andere Geschichte, wo Jesus die Füße gesalbt kriegt und die anderen sich aufregen, wie kannst du so verschwenderisch mit dem Geld umgehen? Er wurde gesalbt. Öl und Wein, ganz praktisch. Wir haben jetzt hier keinen Wein, nur einen Tee auf dieser Kanne. Aber Wein, etwas, was vielleicht nicht so vergleichbar ist mit den Weinsorten, die wir heute haben. Aber es desinfiziert, Alkohol desinfiziert, aber Wein tut auch gut. Und Jesus feiert bei der Tischgemeinschaft auch mit Wein. Bis hin zum Abendmahl, wo das Bild von Leonardo da Vinci reingeht, und er sagt, ich habe mich selbst für dich hingegeben. Und wenn Jesus diese Geschichte vom Samariter erzählt, dann ist es nicht so, und jetzt geht bitte aus dem Gottesdienst und der Nächste, der gleich hier in der Republikstraße liegt, stürzt euch alle auf ihn und verarztet ihn. Die Geschichte ist ja die Frage um die Frage, wer ist eigentlich mein Mitmensch? Und Jesus dreht diese Frage um. Ist euch das aufgefallen? Der Gesetzeslehrer fragt, wer ist mein Mitmensch? Und vielleicht kannst du den letzten Vers nochmal einblenden oder die letzten Verse, damit ihr auch prüfen könnt, was die Pastorin euch hier so erzählt. Der Gesetzeslehrer fragt, wer ist der Mitmensch? Und Jesus stellt die Frage Und wer hat als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer fragt vielleicht, wen muss ich jetzt als nächstes was Gutes tun? Und Jesus sagt ihm nicht die Geschichte, weil er sagt, dem und dem und dem und kümmere dich um die Armen und die Kranken und die Waisen. Das war irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit, auch in der Tradition, in dem der Gesetzeslehrer lebte. Aber diese Geschichte sagt, sei du ein Mitmensch. Hinterlass Spuren bei den Leuten. Du hast heute hier schon Freundin und Familie mitgebracht ins Haus. Hey, lebt das Leben. Tut euch gut. Und wenn einer unter euch verletzt ist oder auch bei euch, dann heilt und haut nicht noch oben drauf. Fördert und verbindet. Und er antwortete der, der Erbarmen mit ihm hatte. Der Gesetzeslehrer hat nämlich, glaube ich, verstanden durch die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Du kannst noch so viel tun, wenn dein Herz nicht dabei ist, dann sind das alles schöne Worte. Der Samariter war vom Herzen berührt. Und wer beim Herzen berührt ist, der handelt anders. Erbarmen. Damit hat Gott die Menschen gekrönt. Im Psalm 103 lesen wir es, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Im Psalm 8 könnt ihr es lesen, mit Ehre und Barmherzigkeit ist der Mensch gekrönt, weil Gott sich in Jesus selbst gegeben hat. Weil Jesus Mensch geworden ist und gesagt hat, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Ich will mit dir das Leben teilen, egal wo du gerade bist. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, werden wir gleich singen. Und wenn Jesus sagt, dann geh und mach es genauso, dann würde ich das heute übersetzen. Sieh den anderen mit dem Herzen und lass das Leben des anderen dein Herz berühren und bau die Mauer ab, die vielleicht da ist. Und wenn sie aus frommen Worten besteht, dann lass den anderen dein Herz berühren und handel und gib ihm vielleicht das Öl und den Wein. Reich den Segen weiter, wie wir heute an dich weiterreichen. Und ich freue mich, dass wir dich segnen dürfen. Weil du hast mein Herz berührt. Mit deinem Leben, deiner Geschichte, deinen Fragen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das erlebst, dass Gott deinen Lebensweg segnet. Und das andere habe ich dir aufgeschrieben. Das geht die anderen nämlich gerade nichts an. Aber ich wünsche dir und dir und dir und dir und dir, dass Gott unsere Herzen berührt und dass wir einander segnen mit dem Segen, der uns geschenkt ist, mit dem Kostbarsten, was Gott uns gibt, dass wir Jesus weitergeben, auch in den Abendmahlsfeiern in Brot und Wein und vielleicht in mancher Tischgemeinschaft, weil Jesus uns nah ist. Und wenn wir fragen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben, dann hat Jesus das gesagt, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Wer mir nachfolgt, der findet den Weg zum Vater. Für den ist eine Wohnung bereitet. Das ist gar nicht mehr die Frage. Und wenn wir sagen, Jesus liebt uns, ist die Frage, die wir antworten können, ja. Ich liebe dich, Jesus, auch mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem Verstand. Und ja, es ist keine Zweierbeziehung. Ich liebe auch den Nächsten mit ganzem Herzen Und die Frage kannst nur du und ich beantworten. Aber wo mein Herz ist, da ist auch mein Schatz. Gottes Wort ist ein Licht. Auf meinem Weg haben wir gesungen. Und Helene, wir werden gleich noch ein Lied singen. Und ich habe letzte Woche dieses Buch geschenkt gekriegt. Und was ich geschenkt kriege, kann ich auch gleich weiterschenken. Es ist die Losung für junge Leute. Bibelworte. Ich weiß, du bist eher jemand, der auf der App liest, wie alle anderen. Und viele lesen Apps, aber ich sag dir, was man begreifen will, das muss man in die Hand nehmen. Das muss man zwischendurch auch berühren. Und ich habe gesagt, als ich das geredet habe, das halbe Jahr ist um. Wir haben gestern Johannesweihnachten gefeiert. Gestern war der 24.06. Also ihr könnt langsam Weihnachtsgeschenke kaufen. Das halbe Jahr ist rum. Aber Gottes Wort veraltet nie. Es braucht manchmal eine andere Übersetzung. Deshalb wirst du dieses Buch mitkriegen. Jeden Tag ein Wort, vielleicht am Frühstückstisch, vielleicht mit den Leuten, mit denen du gerade zusammen am Frühstückstisch oder Schule bist, zusammen. Und wir geben dir den Segen mit. Aber wir geben dir auch den Psalm 23 mit. Und den möchte ich am Ende dieser Predigt mit euch zusammen beten. Weil da alles drin ist, was der barmherzige Samariter diesem unter die Räuber gekommenen Menschen sagt. Er salbet das Haupt mit Öl. Er schenkt mir voll ein. Und im Hause des Herrn werde ich bleiben, mein Leben lang. Der Gastwirt kommt auch noch vor, der sich gesorgt hat um den. Und in welchem Haus auch immer, das möge dir Begleiter sein. Und wenn du nichts weißt mehr aus den Gesprächen, dann schau hier drauf und erinnere dich, Gottes Wort und Gottes Zusagen ist da, auch wenn du im dunklen Tal bist. Gott ist mit dir. Steht doch auf und lasst uns miteinander den Psalm 23 beten. Als Bekenntnis, als Zuspruch, oder vielleicht hörst du ihn auch zum ersten Mal. Dann lass ihn dein Herz vielleicht berühren und lausche einfach, hör zu. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Wisst ihr, Öl und Wein ist dir geschenkt. Segen ist dir geschenkt. Und du darfst den Segen hinaustragen. Nehmt gerne Platz. Und Helene, du darfst jetzt mal nach vorne kommen. Was für eine tolle junge Frau, oder? Helene, gleich gibt's ein Lied. Und nach diesem Lied werden Evelyn, da ist sie, die nächste Frau aus der Gemeinde, die in deiner Nachbarschaft wohnt, für dich segnen. Beten mit mir zusammen. Und wir werden das tun, dann gleich. Und ihr alle seid nachher eingeladen, wenn ihr denkt, bei den Liedern will ich mich auch segnen lassen. Nicht, weil ich erwachsen werde, so wie Helene an diesem Übergang, sondern weil ich irgendeine Situation habe. Dann schließt euch diesem Segen an. Aber Helene, bevor wir dieses Lied singen, gebe ich dir schon dieses Buch mit auf den Weg. Und diese Segenskarte, Nachher gibt es noch mehr Verpackung. Das ist nämlich zerbrechlich. Es gibt kostbare Dinge, mit denen muss man achtsam umgehen. Das Wort Gottes möge dir Begleiter sein. Ihr dürft schon applaudieren, der Segen kommt nachher. Genießt das Lied, komm dann zum Segen neu raus. Wir werden einfach beten und ich bitte euch einfach, diese Zeit des Segnens und Betens nicht mit allen Handys zu verbringen, sondern nehmt es als heiligen Moment. Wenn einer als Vater oder als Opa dann noch ein Foto macht oder einer, aber seid einfach betend, segnend dabei. Und lasst uns in diese Zeit der Anbetung und des Segens gehen. Hört zu, lasst uns sein Wort bewegen. Gott ist hier. Bis gleich.